hast keinen Plan, was du mit deinem Leben anfangen sollst, richtig? Ich auch nicht. Dabei sind wir die Generation mit den krassesten Möglichkeiten, die es jemals gab. Aber welchen Weg soll ich einschlagen oder was ist der richtige Job für mich? Ich habe viele Träume und Ziele, aber wie kann ich sie erreichen? Wie kann ich 100% geben, meine Zeit wirklich auskosten und trotzdem eine Leichtigkeit behalten? Gibt es einen tieferen Sinn im Leben und jemanden da oben, der einen Plan für mein Leben hat? Eins steht jedenfalls fest. Ich will etwas Bedeutendes tun. Ich kann mehr als andere denken. Ich kann mehr als ich selbst denke. Ich will einen Unterschied machen. Ich will nicht nur auf dieser Welt leben. Ich will sie verändern.
Das ist doch eine gute Vorlage. Ich will nicht einfach so auf dieser Welt vergammeln und so vor mich hinleben, sondern ich will die Welt verändern. Willkommen in unserer Anleitung, wie wir die Welt verändern. Nein, wir sind aber in einer Anleitung, wir sind in einer Predigtserie, wo es darum geht, oh, ich sehe hier nichts auf dem Screen, könntet ihr den noch irgendwie aktivieren? Wir sind in einer Predigtserie, wo es so um praktische Anleitungen geht. Und wir sprechen über Berufung und Begabung heute und das ist etwas Großartiges. Ich liebe es, über dieses Thema zu sprechen, weil ich weiß, dass ich selber auch nie geglaubt hätte, dass Gott eine Begabung oder eine Berufung in mein Leben gelegt hätte und ich so Schwierigkeiten mit diesem Thema hatte und einfach sehe, wie wunderbar Gott ist. Er ist einfach richtig cool. Wenn du die Übersetzungen brauchst an den Stühlen, habt ihr entsprechend die Gelegenheit, das einzuscannen, den QR-Code einzuscannen. Ja, wir sind in der Serie, wie geht eigentlich? Und da ist ja die Frage, wie machst du das mit Anleitung? Vielleicht sagst du, ich lese die nicht, drück einfach die Knöpfe so lange, bis es irgendwie funktioniert. Felix hat euch ja letzte Woche schon so seine Waschmaschinenanleitung mal näher gebracht und keine Sorge, ich werde das jetzt nicht wiederholen. Ich habe eine viel, viel bessere Anleitung mitgebracht. Also da werdet ihr richtig abgehen. Also wenn ihr die lest, also dann sagt ihr, wow, also was Besseres geht gar nicht. Wir wollen so ein paar praktische Dinge umsetzen und lernen, dass wir nicht einfach nur so Knöpfe drücken können und mal denken, dass so, das funktioniert schon irgendwie, sondern das muss schon in einer gewissen Reihenfolge laufen und auch in einer Weise, wie Gott das will. Und wenn ich noch mal kurz fragen darf, einfach wer von euch liebt denn Bedienungsanleitungen? Ihr dürft euch mal alle melden. Ja, also die G-Typen unter euch, herzlich willkommen. Wir lieben das. Ne? Also ich gucke tatsächlich auch rein, bevor ich da irgendeinen Müll mache, und das Ding nachher im Eimer ist, mal eben kurz drüber blicken, wie geht's denn so? Und ja, ich habe eine richtig gute Anleitung mitgebracht, die schon ein paar Jahre her ist. Als das Windows laufen lernte, das Word für Windows 2.0 aus dem Jahre 1990, da waren viele noch gar nicht geboren, die heute hier sind, da wurde diese Anleitung schon geschrieben. Computer waren damals noch relativ exotisch und ja, ich habe dann gedacht, lasst uns doch mal hineinschauen. Also ein kleiner Auszug aus dem Handbuch. Indem Sie die Druckformatvorlage des Dokuments mit der Druckformatvorlage der Druckformatvorlage verbinden, können Sie die Druckformatvorlage der Druckformatvorlage aktualisieren. Wenn Sie die Druckformatvorlage eines Dokumentes mit der und so weiter. Ich glaube, das lieben wir. Ich kann euch die ausdrucken, ihr könnt die mitnehmen und sagen, wow, ich habe noch nie so eine geniale Anleitung gelesen, wo ich nichts verstanden habe. Ja, wo ich einfach was lese und denke, meine Güte, wie kann das denn sein? Also, darum geht es ja nicht. Ne? Es gibt ja dann auch bildhafte Anleitungen, die heute gemacht werden, wo man einfach aufgrund eines Bildes schon weiß, was man tun soll und nicht tun soll. Und das ist dann viel intuitiver natürlich, als diese Druckformatvorlage mit der Druckformatvorlage zu verbinden und dann das Dokument und so weiter. Ne? Eine Anleitung enthält auch normalerweise Warnhinweise. Und die Warnhinweise, die ich jetzt aus echten Anleitungen habe, zum Beispiel aus einem Kinderroller. Dieses Produkt bewegt sich, wenn es benutzt wird. Also an alle Eltern, bitte beachten. ein Rückspiegelhersteller mahnt. Daran denken, was im Rückspiegel erscheint, befindet sich hinter Ihnen. Also, Wahnsinn. Also, es gibt grandiose Dinge. Ups. Okay. Genau. Wir gehen in das Thema Gaben und Berufung. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, welche Warnhinweise könnten wir vielleicht finden, wenn wir dieses Thema Gaben und Berufung Gottes mal nehmen? Also ich könnte mir vorstellen, dass Gott Folgendes so in seine Anleitung reingeschrieben hat. Lassen Sie Ihre Gaben nicht unausgepackt, sie könnten verschimmeln und sich nicht weiterentwickeln. Wenden Sie Ihre Gaben sorgfältig an, denn sie sind Ihnen persönlich geschenkt worden. Schielen Sie nicht auf die Begabungen anderer, das könnte Sie von Ihren eigenen Begabungen ablenken. Vergleichen Sie sich nicht mit anderen, dann kommen Ihnen Ihre Begabungen oft unvollkommen vor. Werfen Sie Ihre Gaben nicht in den Mülleimer, sie sind nicht zur dauerhaften Entsorgung geeignet. Und so weiter. Gott hätte eine ganze Menge an Warnhinweisen für uns, die er in seiner Anleitung hat. Und wir schauen uns jetzt im ersten Teil die Gaben an und im zweiten Teil unsere Berufung. Und beides wäre eigentlich eine ganze Predigt und ich bemühe mich, so richtig schnell da durchzugehen, weil es wie so ein Flugzeug ist. Es geht immer darum, wenn du die Begabungen hast und die nicht in deiner Berufung lebst, dann, ja, dann bist du wie so ein einflügeliges Flugzeug und die Ingenieure unter euch wissen, das dreht sich nur im Kreis, das geht halt nicht hoch, es hebt nicht ab. Und genauso, wenn wir nur die Berufung sehen ohne die Begabung, dann haben wir auch eine Schlagseite und dann wirst du dich auch nur im Kreis drehen und du wirst nicht abheben. Abheben werden wir, wenn beides miteinander funktioniert. Woran erkennen wir eigentlich Begabungen? Und um das nochmal deutlich zu machen, lasse ich einen Experten zu Wort kommen, der das auf eine großartige Art und Weise uns zeigt. Video ab. Die sind da gerade beschäftigt.
Zum Abschluss erinnern wir an das wohl bedeutendste musikalische Ereignis dieser Saison. Chefreporter Kurt Rösner sprach mit Wolfgang Mackenreuter.
Herr Meckelreiter, Sie sind der bedeutendste lebende Pfeifer.
Kunstpfeifer!
Kunstpfeifer, natürlich. Können Sie uns hier eine kleine Probe Ihrer Kunst...
Bitte sehr, bitte sehr!
Ah ja, das ist doch, ich meine, verstehen Sie mich recht, aber das ist doch keine Kunst.
Erlauben Sie mal, ich pfiff das erste Mal öffentlich 1954 auf der Zuchtbullenversteigerung in Hannover, 1956 bei den Salzburger Festspielen, anlässlich der Krönung der Königin Elisabeth und der ersten Bundestagssitzung und vor den Präsidenten der Vereinigten Staaten.
Ja, ja, aber Sie wollen doch wohl nicht behaupten, dass Sie in dieser Art vor Präsident Nixon...
Ich glaube, dass künstlerische Dinge sich Ihrer Beurteilung entziehen, Herr Rösner. Können Sie überhaupt pfeifen?
Natürlich.
Ich höre. Was für ein gemeiner Ton. Hören Sie mal her.
Ich weiß nicht, Herr Meckelreiter.
Zugegeben, mein Ton war im Ansatz nicht ganz rein, aber entscheidend ist doch das künstlerische Gesamtkonzept.
Ah ja.
Moderne Kompositionen erfordern geistige Mitarbeit. Das Verständnis für zeitgenössische Musik ist außerdem eine Gewohnheitsfrage. Das geht natürlich nicht so glatt ins Ohr wie Peter Alexander.
Vielen Dank, Herr Meckelreiter.
Gut, woran erkennt man Begabungen? Ja, das ist die große Frage. Also hier erkennen wir eindeutig ein mangelndes Talent und diese Leute brauchen Freunde. Die brauchen Freunde, die ihnen sagen, mach das nicht. Du hast vielleicht andere Begabungen. Begabungen nehmen andere eher wahr als wir. Begabungen sind nämlich das, was so auch manchmal heraussticht, weil du selber nimmst das als selbstverständlich hin und denkst, wow, das kann doch jeder, das ist doch nichts Besonderes. Und andere stellen fest, Mensch, da ist etwas Besonderes. Du hast etwas geschenkt bekommen. Gaben und Talente sind Geschenke Gottes. Und es gibt zwei Wahrheiten, die ich hervorheben möchte, nämlich jedem von uns sind Gaben geschenkt worden. Das kann ich auch biblisch belegen. Jeder, jeder auf dieser Welt hat Gaben bekommen. Und wir sollen diese Gaben für ihn, für Gott und für die Menschen einsetzen. Und das lesen wir zum Beispiel im Epheser 4, Vers 7. Hier geht es um Jesus Christus. Dort heißt es, jeder von uns hat seinen Anteil an der Gnade geschenkt bekommen, so wie Christus sie uns geschenkt hat. Und er hat den Menschen Gaben geschenkt. Jeder von uns hat Anteil an Christus bekommen, an den ganzen Gaben, die da sind. Und zusätzlich haben wir noch weitere Gaben geschenkt bekommen. Und deswegen fordert uns auch der 1. Petrus 4, Vers 10 auf, dient einander mit der Gabe, die ihr von Gott empfangen habt, dann seid ihr die guten Haushalter Gottes. Wir sind gute Haushalter, wenn du die Gaben nimmst, die Gott dir geschenkt hat, sie einsetzt, sie wertschätzt und nicht einfach beiseite legst. Gott hat uns vielfältige Gaben geschenkt und darüber könnte man wirklich ganz toll reden und sagen, jeder dieser Bereiche hat so was Besonderes und hat so etwas Großartiges. Aber bevor wir einfach so in diese Gaben reingehen, die wir dann so gebrauchen können, ist die größte Gabe, die jeder von uns geschenkt bekommen hat. Und das gilt auch für dich, wenn du denkst, ich habe mit dem Glauben nichts zu tun, ich gehe normalerweise nicht in die Kirche. Gottes größte Gabe an dich ist Jesus Christus selber. Denn der Lohn oder die Belohnung der Sünde ist der Tod. Wenn wir über Sünde reden in der Bibel, dann geht es nicht darum, dass du falsch geparkt hast. Dafür wirst du nicht getötet, ganz bestimmt nicht. Es geht darum, dass du am Ziel Gottes vorbeilebst. Sünde ist einfach vorbeigetroffen. Ja, das waren so diese Pfeile, die früher abgeschossen wurden und dann stand einer daneben, weil das ja so weit war und er hat dann immer Sünde gerufen, wenn es vorbei war. Das ist der Begriff Sünde. Wenn du vorbeilebst an dem Plan Gottes und dafür, dieser Lohn dafür ist der Tod. Aber das unverdiente Geschenk Gottes ist das ewige Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Römer 6, 23. Und das Geschenk und diese Gabe Gottes hat jeder bekommen. Und dann gibt es weitere Gaben. Interessant fand ich, dass der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, dass jeder von ihnen uns Gaben schenkt. Dass das nicht einfach so, naja, da wird mal irgendwie was so auf die Welt geschmissen und dann sammelt man sich da sowas raus, sondern jeder gibt Gaben. Wir haben die Gaben des Vaters, das sind Motivationsgaben, die kann jeder bekommen, jeder Mensch auf dieser Welt. Egal, ob du Gott nachfolgst oder nicht und viele haben diese auch. Ich werde die ganz kurz nur aufzählen, einige davon, die uns genannt werden in 1. Petrus 4 und in Römer 12. Und dann gibt es die Gaben des Geistes. Der Heilige Geist gibt Gaben, haben wir schon mal gehört, Geistesgaben. Das sind 9 Stück, 6 davon haben mit Erkennen und mit Kommunikation zu tun und 3 mit Kraftwirkungen. Ja, da ist sowas wie Sprachenreden dabei, wie Prophetie, Krankenheilung, Wunderwirkungen, Glauben, Geisterunterscheidung und so weiter. Darüber zu sprechen ist einfach großartig, weil diese Gaben, die kannst du nicht lernen, die kannst du auch nirgendwo finden, sondern die werden dir einzig und alleine durch den Heiligen Geist geschenkt, wenn du den Heiligen Geist hast, wenn du zu Jesus gehörst, wenn der Heilige Geist in dir lebt, dann gibt Gott seinen Nachfolgern diese Gaben, damit wir nicht kraftlos da stehen, sondern dass wir voller Kraft sind. Und du weißt, wenn du diese Gabe hast und dir diese Gaben hast, wenn du sie gebrauchst und andere dir bestätigen, wow, da hast du in mein Leben gesprochen. Oder ich bin gesund geworden. Oder ich habe das und jenes erlebt. Das sind Kraftwirkungen, die übernatürlich sind. Und dann gibt es die Gaben des Sohnes. Auch Jesus gibt Gaben in die Gemeinde hinein. Und das sind die sogenannten Dienstgaben. Ja, ihr habt vielleicht von dem fünffältigen Dienst schon mal gehört. Und die Bibel zählt dann 5 Leitungsaufgaben auf, die Apostel, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten, die Lehrer. Und sie sind dazu da, damit die Gemeinde in ihren Dienst wachsen kann, dass wir dienstbereit sind, dass jeder seine Aufgabe erfüllt, dass die Gemeinde sich gut entwickelt, nicht unmündig bleibt. Und diese Gaben werden uns geschenkt. Und wenn ich jetzt mal eingehe auf das, was für alle Menschen ist, weil das eine ist für die Gemeinde, die Dienstgaben, die Gaben des Geistes sind für Gläubige und das andere, die Motivationsgaben sind für alle Menschen, dann ist die Frage, welche Gabe motiviert dich? Und das wirst du merken. Du wirst das irgendwo merken, was dich motiviert, weil Dinge können dir Kraft rauben, aber es kann auch sein, dass Gaben dir unglaublich viel Kraft geben. Vielleicht bist du ein Typ, der so wie diese Augen ist. Das heißt, du siehst Dinge, du erkennst Dinge, du analysierst Dinge, du bist gut darin. Und das sind auch Menschen, die oft sehr gut darin sind, auch die biblischen Zusammenhänge zu erkennen oder Analysen zu machen, irgendwo in einer Firma, wo auch immer. Und du bist vielleicht so ein kleiner Stratege, der Dinge erkennt und der die Zusammenhänge entdeckt. Oder vielleicht bist du mehr wie die Hände. Du sagst, ich fühle mich gut und ich fühle mich gebraucht, wenn ich Menschen helfen kann, wenn ich dienen kann, wenn ich praktisch arbeiten kann. Vielleicht bist du auch eher der Lehrer, der sagt, ich freue mich immer, wenn ich vor Menschen stehen kann oder Menschen im 1:1 Dinge beibringen kann. Vielleicht bist du der Mund, der ermutigt, der ermahnt, der gut reden kann, der ja tolle Predigten halten kann, der tolle Dinge machen kann, der einfach so mit dem Mund unterwegs ist. Die Arme und Beine, das sind unsere Geber, die dafür sorgen, dass das Geld, was da ist, ja, was oft nicht gefragt wird, dass es zum Einsatz kommt, dass es einem guten Zweck zukommt und dass es Dinge in Bewegung setzt. Und es gibt viele Menschen, die dieses in sich tragen und das kannst du fördern, das kann geweckt werden. Dann sind da die Schultern, das sind die Leiter, die Verwalter, die die Dinge schultern, die die Dinge tragen oder das Herz. Menschen, die einfach ein ganz großes Herz haben und überall, wo Not ist, sagen, ich gehe dahin. Und wenn ich dahin gehe und ich sehe, was Schönes passiert ist und ich sehe, wie Menschen sich gefreut haben, dann bin ich so richtig glücklich. Und das könnte ich Tag und Nacht machen. Und du wirst merken, die Dinge, die dich motivieren, diese Gaben, die dich motivieren, da kannst du nachts für geweckt werden und du machst das einfach. Und die anderen, da wirst du besser nicht für geweckt, weil dann hast du ein langes Gesicht und sagst, ach, muss ich das jetzt auch machen? Und ich möchte dich ermutigen, dass du deine Gaben, ich spreche jetzt gar nicht mal so sehr über die ganzen Gaben, die dann dahinter sind, wie Musikalität und vielleicht rechnen können und dieses und jenes, mit Menschen gut umgehen können. All das steckt dahinter, das motiviert dich. Und es geht einzig und alleine darum, dass wir die Gebrauchsanleitung Gottes betrachten. Das Erste ist immer, dass du eine Gabe wie ein Geschenk betrachtest und es wirklich annimmst. Ich erinnere mich an meine Oma, die hat immer, wenn wir ihr zu Geburtstag oder zu Weihnachten was gebracht haben, hat sie gesagt, ach, nehmt ihr es wieder mit. Nehmt ihr es wieder mit, sie wollte es gar nicht annehmen, das Geschenk. Freust du dich als Schenkender, wenn jemand dein Geschenk nicht annimmt? Glaubst du, Gott freut sich, wenn er dir etwas schenkt und du sagst, ach, weißt du, Gott, ich hätte lieber was anderes. Ja, ich will keine Kaffeemaschine, ich will einen Porsche. So läuft das nicht. Gott beschenkt uns schon mit unserer Geburt. Ja, du hast das nicht ausgesucht und mit deiner Geburt hast du etwas geschenkt bekommen und die Frage ist, nimmst du es an? Dann ist es auch wichtig, das auszupacken. Ich meine, du kannst das Geschenk annehmen und in den Schrank stellen und dann kann es da verschimmeln. Das machen auch viele. Die haben erkannt, ja, ich habe die und die Gabe und jetzt muss die mal so ein bisschen reifen noch, jetzt muss die noch mal so ein bisschen, ja, so vor sich hin gären oder was auch immer. Das nächste ist, anschauen und gebrauchen. Schau dir deine Gabe genau an. Was kannst du mit dieser Gabe machen und wie kannst du sie einsetzen? Wie kannst du zum Segen werden? Wie kann durch deine Gabe etwas geschehen in deinem Umfeld? Und dann können wir uns bei Gott bedanken und sagen, danke, dass ich das bekommen habe. Und das sorgt dafür, dass du nicht rumjammerst und sagst, hätte ich doch diese Gabe geschenkt bekommen oder lieber diese, warum kann ich nicht das, warum kann ich nicht jedes, weil Gott genau das für dich bereit hat. Und dann dürfen wir das Ganze entwickeln, wir dürfen uns bedanken und sagen, Gott, danke, dass du das geschenkt hast Und ich möchte diese Gabe immer mehr einsetzen. Ich möchte diese Begabungen, die du mir gegeben hast. Und da ist es dann auch egal, ob es geistliche Gaben sind, ob es ein Amt ist, was Gott dir gibt, eine Leitungsaufgabe, ob es eine Begabung ist, die im Praktischen, im Theoretischen und wo auch immer ist. Entwickle deine Gaben. Wir haben ebenso en passant gehört, dass wir ein Stadtfest, dass wir das Stadtfest hatten und dass wir jetzt ein Frühlingsfest haben hier bei uns. Und das Frühlingsfest ist auch ideal dafür, um deine Begabungen einzusetzen. Weißt du, das Frühlingsfest hier ist so der nächste Punkt, wo wir so viele Menschen in der Stadt erreicht haben beim Stadtfest und die jetzt kommen. Die werden am 1. Mai hier kommen. Und wenn wir dort etwas machen, ja, wenn du deine Backkünste einbringst, wenn du sagst, ach, ich kann was aufbauen oder ich kann irgendwie für die Kinder einfach an einem Stand sein oder ich kann dieses oder jenes machen, dann bist du genau richtig. Dann pack das mal aus, was du hast und du darfst das hier einsetzen. Draußen wird nach dem Gottesdienst jemand stehen und du kannst einfach sagen, hey, wo werde ich denn gebraucht? Wo könnte ich denn meine Begabungen einsetzen? Und wir können den Menschen dienen. Wir können unsere Gaben entwickeln, sie können zum Segen werden und dann werden wir merken, dass mehr Menschen kommen, die auch wieder Gaben mitbringen und die diese Gaben einbringen. Und dann gehen wir in die Berufung hinein, die Berufung, die Gott uns gegeben hat. Und dann könntest du vielleicht sagen, ja, das ist ja irgendwie wieder so ein christliches Wort. Ne? Berufung kenne ich vielleicht höchstens von der Uni, wenn ein Professor berufen wird, man spricht nicht so oft von Berufung im Alltag. Aber Gott sagt, ich rufe dich in eine gewisse Position und in eine Aufgabe hinein. Und da ist es auch erstmal egal, ob du schon Gott nachfolgst oder nicht. Weil Jesus sagt einfach, komm und folge mir nach. Das ist auch eine Aufforderung an dich heute, auch an dich zu Hause, wenn du denkst, was soll das hier mit diesem ganzen christlichen Worten und diesen Gaben und Berufungen. Es geht letztlich darum, Jesus nachzufolgen. Es geht letztlich darum, seinem Ruf zu folgen, also seiner Berufung, indem er sagt, Michael, komm. Indem er sagt, Daniela, komm. Reinhold, komm. Die Frage, wer von euch weiß, warum Gott ihn geschaffen hat? Weißt du, dass Gott dich geschaffen hat? Dann zeig einfach mal auf, also für was Gott dich so geschaffen hat. Wer würde es gerne wissen? Wozu du geschaffen bist. Hey, super. Und was machen wir mit den anderen? Okay, ich predige auch für euch. Mal sehen, vielleicht hilft es ja ein bisschen, das zu entdecken. Gott hat uns doch nicht einfach auf die Erde geschmissen und sagt, sieh mal zu, wie du klarkommst, egal was du jetzt hier machst. Er hat sich immer etwas dabei gedacht. Dich zu machen ist ein Masterplan Gottes, ist eine Genialität Gottes. Aber alle sind ja irgendwo auf der Suche nach diesem Platz. Ne? Wo ist mein Platz? Wo werde ich gebraucht? Das ist etwas, was viele Menschen sich fragen. Wo werde ich geliebt? Wo kann ich etwas schaffen? Und unser Punkt ist, wir suchen halt überall danach. Jeder sucht woanders. Und wir versuchen mit ja, so unseren Mitteln da klarzukommen. Christen sind dabei dann auch noch auf der Suche nach ihrer Berufung und sagen Gott, ja, was ist denn meine Bestimmung? Wozu bin ich auf der Erde? Was kann ich Gutes tun? Und es geht letztlich nicht darum, dass wir uns verwirklichen, wenn wir über Berufung sprechen, sondern dass Christus, dass Jesus sich in uns verwirklicht und durch uns verwirklicht. Es geht nicht um Selbstverwirklichung. Ja, zu sagen, ich muss meine Berufung finden, damit ich mich selber verwirkliche. Du wirst merken, dass du nie zu kurz kommst. Wenn wir Gott an erste Stelle setzen, werden wir nie zu kurz kommen. Aber wir werden immer letztlich seinen Glanz weitergeben, der in uns ist, der aus uns herausstrahlt. Und es ist nicht unser eigener Glanz. Und Gott denkt ganzheitlich, wenn er an Berufung und Bestimmung denkt. Es geht nicht nur darum, was ist dein Platz, sondern auch, was ist deine Identität. Es geht um deine Stellung. Ja, die Bibel sagt uns, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Das ist eine Identität, die du in dir tragen kannst. Das ist eine Berufung, ein Sohn und eine Tochter Gottes zu sein. Wir bekommen ein neues Leben. Wir bekommen ein Erbe, das über den Tod hinausgeht, ein Leben, das über unser irdisches Leben hinausgeht. All das ist Teil unserer Berufung. Wir sind berufen zur Gotteskindschaft, zur Freiheit, zur Heiligung, zur ewigen Hoffnung, zum ewigen Leben, und ich könnte ganz viele Dinge noch sagen. Und wir könnten schon so ein erfülltes Leben leben, wenn wir nur diesen Teil der Berufung annehmen. Aber da ist noch ein anderer Teil, dass Gott uns auch berufen hat zu guten Werken, die er schon vorher bestimmt hat. Er hat schon festgelegt, wo du am besten performen kannst, wo du am besten unterwegs sein kannst, wo du deine Begabung und deine Persönlichkeit, deine Identität am besten einbringen kannst. Aber wir sind oft so abgelenkt oder gefangen in unseren Verhaltensmustern. Und ich würde gerne mit euch in etwas hineingehen, in eine kleine Reise, um festzumachen und auch so eine Art Anleitung zu kriegen. Wie können wir vielleicht aus diesen alten Verhaltensmustern und unserem Denken ausbrechen und in ein neues hineinkommen? Ich glaube, wenn du entdeckst, dass deine Berufung gar nicht so sehr von deinen Begabungen abhängt, dann ist das schon mal ein Riesenpunkt, ein Riesenschritt. Die Berufung, die Gott mir gegeben hat, die geht oft komplett an meinen natürlichen Begabungen vorbei. Also ich frage mich oft, also fragt meine Frau, da sage ich immer, Christine, wie ist eigentlich Gott auf die Idee gekommen, ausgerechnet mich da zu nehmen? Da gibt es Millionen bessere. Da kann doch irgendwas nicht stimmen. Ich kann das doch gar nicht. Aber ich sage dir eins, Gott begabt diejenigen, die er berufen hat, sodass du die Gaben hast, die du brauchst. Und wenn du Begabungen hast, dann sind sie wie ein Hinweisschild auch auf deine Berufung. Und Gott ruft dich als begabter Mensch. Und ich mache so viel, wo ich nur so durchschnittlich oder kaum begabt bin. Und ich wundere mich, was Gott daraus machen kann. Wie kommen wir dahin? Und ich würde euch gerne ein Beispiel zeigen aus dem Alten Testament, nämlich wie damals das Volk Israel aus der Wüste, aus Ägypten ausgezogen ist, durch die Wüste in ein neues Land. Und das ist ein cooles Bild für unsere Reise in unsere Berufung hinein. Israel sollte aus der Sklaverei befreit werden und in ein neues Land kommen, in das Land Kanaan, das gelobte Land, so nennt die Bibel das. Und es waren ja Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen Menschen, die sich jetzt auf die Reise machen mussten und durch die Wüste wandern. Und wenn wir uns dieses Bild mal anschauen, dann kommen sie aus Ägypten. Ägypten steht nicht nur für Pyramiden und für das Rote Meer, sondern es steht in der damaligen Zeit für eine Hochkultur, wo wirtschaftlich und militärisch sozusagen eine Supermacht war. Das Nildelta, wo die Juden lebten, wo das Volk Israel lebte, das war so fruchtbar und da war alles vorhergeplant. Ja, du wusstest ganz genau, wann tritt der Nil über die Ufer, wann ist dieses, wann ist Ernte, wann ist Saat. Es war alles geregelt. Ägypten steht für ein geregeltes, sicheres, planbares Leben. Der einzige Nachteil, den es mit sich gebracht hat, ist, dass man in Unfreiheit, in Sklaverei war. Und da will Gott uns rausholen. Gott will nicht, dass du gefangen bist in einer Scheinsicherheit, in einer Scheinumgebung, sondern er will dich in die Freiheit führen, dass all diese Begabungen sichtbar werden. Der Auszug, der jetzt da stattfinden sollte, ging ja nicht in ein anderes kultiviertes Land, sondern Gott hat gesagt, wisst ihr was, lass uns mal in eine Wüste gehen. Und in der Wüste, da ist es irgendwie trocken, da ist es trostlos. Und in der Wüste haben wir das Gegenteil von dem, was wir in Ägypten finden, nämlich keine materielle Sicherheit, sondern nur komisches Wüstenland, Feinde, Herausforderungen, Hunger, Durst. Aber eins war da, Gott war mit ihnen. Gott war bei seinem Volk. Gott war ständig bei ihnen. Und wir lesen das in 4. Mose Kapitel 9. Am Tag, als man das Zelt Gottes errichtet hatte, das war also so ein Ort der Anbetung, dieses Zelt Gottes, wir nennen das auch die Stiftshütte, mit einem Vorhof, mit einem Heiligtum, mit einem Allerheiligsten, und dort wurde angebetet und Gottesdienst gefeiert, mitten in der Wüste, sozusagen eine mobile Kirche, die mit dem Volk mitgezogen ist. Und am Tag, an dem man dieses Zelt Gottes errichtet hatte, wurde es von der Wolke bedeckt. Vom Abend bis zum Morgen aber leuchtete die Wolke über dem Zelt Gottes wie ein Feuer. So war es von nun an immer. Die Wolke bedeckte das Zelt Gottes, aber in der Nacht leuchtete sie wie ein Feuer. Und wenn sich die Wolke über dem heiligen Zelt erhob, brachen die Israeliten ihr Lager ab. Und wo auch immer die Wolke sich niederließ, schlugen sie ihr Lager wieder auf. Da war also diese Wolke und die repräsentiert einfach die Gegenwart Gottes. Ja? Stell dir vor, dieses große Lager mit diesen Hunderttausenden von Menschen, die da sind, in der Mitte dieses Zelt, darüber die Wolke Gottes und in der Nacht so eine Feuersäule, sodass alle das immer sehen konnten. Gott ist bei uns. Er ist keinen Tag weg, keine Sekunde weg. Und immer wenn Gott wollte, dass es weitergeht, dann erhob sich die Säule oder die Wolke. Und dann lesen wir weiter in 4. Mose 9, Abvers 22, ganz gleich, ob die Wolke für 2 Tage, für 1 Monat oder für 1 Jahr über dem Zelt Gottes stehen blieb. Solange sie auf ihm ruhte, lagerten die Israeliten und zogen nicht weiter. Doch wenn die Wolke sich erhob, brachen die Israeliten ihr Lager ab und auf den Befehl des Herrn hin, lagerten sie sich auf den Befehl des Herrn hin, brachen sie auch wieder auf. Und wir reden jetzt hier nicht von irgendwie einer grünen Wiese, wo wir alle lagern, sondern stell dir vor, du bist mitten in der Wüste, du fragst dich jeden Tag, werde ich genug zu trinken haben, werde ich genug zu essen haben, was ist mit den ganzen Feinden, die um uns herum sind? Und dann ist da diese Wolke und die bewegt sich jetzt einen Tag lang nicht. Da würde ich ja schon langsam nervös, ne? Also wenn die sich, aber dann steht da auch 1 Monat. Hey, kannst du dir das vorstellen, 1 Monat lang da in der Wüste zu lagern und zu sagen, Mose, warum geht's nicht weiter? Was machen wir hier? Das ist der unwirtlichste Ort, den ich mir vorstellen kann. Was machen wir hier? Warum bewegt sich nichts? 1 Jahr steht da sogar. Ein krasser Gegensatz zu der Kultur, wo sie vorher waren, wo alles vorherbestimmt war, berechenbar war, wo eine scheinbare Sicherheit da war. Gott hat ein anderes Lebenskonzept. Und es kann sein, dass unsere Reise mit Gott und die Reise in unsere Berufung beschwerlich ist, dass die nicht easy ist. Es kann monatelang und auch jahrelang festhängen. Und hier sitzen Menschen unter uns, die haben schon in ihrer Kindheit eine Berufung von Gott empfangen und du hast das Gefühl, dass bis heute nichts passiert ist. Achte auf die Wolkensäule, achte auf die Feuersäule. Hast du sie vielleicht schon verpasst? Vielleicht ist sie schon hochgegangen und du hättest ihr schon längst folgen sollen. Es kann schwerlich sein. Es kann auch sein, dass wir mal jahrelang festhängen und es nicht weitergeht. Aber Gott ist immer bei uns und er führt dich und mich, er führt uns an einen neuen Ort. Das ist immer Gottes Plan. Raus aus der Gefangenschaft, auch aus unserer persönlichen Gefangenschaft, die wir haben, unseren persönlichen Schwächen und Hindernissen hinein in ein neues Leben. Und der Clou bei unserer Lebensreise und bei unserer Berufung ist es, der Wolke zu folgen. Du kannst im Grunde einfach über dein Leben schreiben, folge der Wolke. Oder Jesus sagt, folge mir nach. Das ist das Wichtigste in der Anleitung Gottes. Folge der Wolke. Folge Gott bei allem. Und wenn es in die Wüste geht, dann folge ihm. Wenn es lagert, dann lagere. Wenn es weitergeht, dann mach dich auf. Und wir wollen uns diese Reise mal anschauen, weil es ja auch unsere Lebensreise ist. Und es hätte so viele Gründe gegeben für Mose, einfach weiterzugehen. Also Mose war der größte Leiter im Alten Testament. Ja, also sozusagen kein König, niemand war so ein genialer Leiter wie Mose. Und Mose hat sich einfach darauf verlassen, was Gott tut. Und er hätte sagen können, weißt du Gott, ich kann auch was. Ich bin ein ziemlich guter Leiter. Guck mal, ich führe hier Hunderttausende durch alle Strapazen. Ich weiß jetzt, wie es weitergeht. Lass uns mal weiterreisen. Welche Gründe hätte es gegeben? Das erste ist immer Erwartungen. Die einen wollen schneller, die anderen wollen langsamer. Den einen ist der Lobpreis zu leise, den anderen ist der Lobpreis zu laut. Dem ist das, dem ist jenes. Wir haben so viele Erwartungen. Die kommen aus deiner Familie, von deinem Chef, von der Gemeindeleitung, von ich weiß nicht wem, von dir selber. Jeder hat Erwartungen. Dem einen hat das Essen nicht gepasst in der Wüste. Ja, dem anderen ging es so undemokratisch zu mit den Leitern. Der hat gesagt, immer nur darf der Mose entscheiden. Wir wollen auch mal entscheiden. und ständige Erwartungen wären schon genug Grund, um einfach weiterzugehen und zu sagen, komm, ich habe einfach keinen Bock mehr. Und Erwartungen sind ein großer Hinderungsgrund. Auch bei mir waren Erwartungen ein Hinderungsgrund zu gehen. Ich sage, wenn ich jetzt dahin gehe und wenn ich das tue, was Gott von mir will, dann werden die Leute was erwarten. Dann wird Gott was erwarten. Und ich kann diese Erwartungen nicht erfüllen. Ich fühlte mich nicht fähig, diese Erwartungen zu erfüllen. Und das war schon ein Grund, nicht der Wolke zu folgen. Dann haben wir Ängste. Die größte Angst, mit der wir unterwegs sind, ist die, nicht genug Geld zu haben. Es gibt sicherlich begründete Ängste in der Wüste, ganz bestimmt. Es gibt ganz, ganz klare Ängste auch in unserem Leben. Aber einer der größten Ängste, mit denen wir zu tun haben und die uns auch über Medien immer wieder deutlich gemacht werden, es ist alles teuer, es ist alles dieses und jenes und Vorsicht und werden wir. Und vor ein paar Monaten haben wir gehört, werden wir noch unsere Heizung bezahlen können, wir werden alle nichts mehr haben. Wir haben ständig zu tun mit Ängsten. Wie wird es weitergehen? Meine größte Angst, auch dieser letzten Berufung Gottes zu folgen, war auch die Angst vor finanzieller Versorgung. Hey, ich kann das so nachvollziehen. Ich habe gedacht, das funktioniert nicht, wenn ich meinen gut bezahlten Job aufgebe und dann einfach Jesus nachfolge darin. Wie soll denn das gehen? Das kann doch nicht funktionieren. Und ich hatte richtige Ängste, die mich nachts wach gehalten haben. Eine Glaubenskrise. Und dann folgst du nicht der Wolke. Du gehst nicht hinterher. Du bist beschäftigt mit deinen Ängsten. Ist das vielleicht bei dir auch so? Was kann uns noch festhalten in dem Gefängnis? Bequemlichkeit. Ja, es ist nicht nur das Essen vielleicht in der Wüste, sondern da sind so viele Unsicherheiten, irgendwo hinzuziehen. Und es gibt zu viele Menschen, auch unter uns, die sich lieber in die Bequemlichkeit der Sklaverei begeben, als in die Unsicherheit der Wüste. Viele wollten damals zurück nach Ägypten. Die haben gesagt, lass uns zurückgehen, da gab es Knoblauch, da gab es Fleisch, da gab es dieses, da gab es jenes und das gibt es hier alles nicht. Und dann Enttäuschungen. Ich meine, da ist nicht alles gut gelaufen in der Wüste. Man muss mal ganz klar sagen, dass das nicht immer so eine Erfolgsstory war für Mose. Ja, da gab es so viele Enttäuschungen, so viel Durcheinander. Vieles hat einfach nicht funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Am Anfang waren sie begeistert und dann war die große Jammerei da und die haben fast jeden Tag rumgemeckert und waren einfach enttäuscht. Bist du auch enttäuscht von Gott? Bist du enttäuscht mit deinem Weg bisher? Enttäuscht von deinem Leben? Enttäuscht von den Dingen, die da sind? Dann ist das alles das Gefängnis, was da ist. Erwartungen, Ängste, Bequemlichkeit, Enttäuschungen sind unser Gefängnis. Diese vier Punkte sind die größten Berufungskiller, die wir haben. Wenn du in Angst lebst, wenn du in den Erwartungen anderer nur gerecht werden willst, wenn du Enttäuschungen nicht verarbeiten kannst, dann wirst du in deiner Berufung nicht weiterkommen. Diese Scheinsicherheit ist in Wirklichkeit ein Gefängnis. Auch hier in dieser Gemeinde hat manches nicht geklappt oder manche Dinge klappen nicht. Aber wir haben einen Wunsch. Wir wollen nicht in einem Gefängnis sein. Wir wollen der Berufung Gottes folgen, auch das, was er uns zugesprochen hat, was er gesagt hat. Und dann geht's raus aus diesem Gefängnis in die Wüste rein. Und warum konnte, es geht um einen Weg in die Freiheit, raus in die Wüste, aber diese Wüste geht ja weiter in die Freiheit rein. Es geht ja nicht darum, dass Gott uns in der Wüste haben will, sondern er will uns von der Gefangenschaft in die Freiheit führen. Ist das nicht eine coole Botschaft, die Bibel für uns hat? Dass er dich aus der Gefangenschaft, der Sünde, Gefangenschaft deiner Unfähigkeit, die du fühlst, aus der Gefangenschaft deiner Gedanken und was auch immer, rausführen will in die Freiheit, die Jesus uns gibt und sagt, aus von dir, von deinem Körper sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Von dir soll etwas ausgehen. Von dir sollen Dinge sein, die in deiner Umgebung passieren können. Ist das nicht toll? Also mich begeistert das. Und dazu müssen wir uns mit der linken Seite beschäftigen und dann auf die rechte Seite kommen. Und wie Mose konnte das tun, weil er eine besondere Beziehung mit Gott hatte. 2. Mose 33, Vers 9. Sobald Mose das Zelt betreten hatte, ließ sich die Wolkensäule nieder und sie lagerte sich vor dem Eingang, während der Herr mit Mose sprach. Mose hatte eine ganz wunderbare Beziehung mit Gott, eine Herzensbeziehung. Es geht nicht um uns, es geht um Gottes Herrlichkeit. Weißt du, wenn die Wolke in der Wüste, in deiner Wüste über dich kommt, wenn du von Herz zu Herz mit Gott redest, dann lösen sich die Ängste auf, dann ist die Bequemlichkeit wahrscheinlich kein Thema mehr und auch Enttäuschungen kannst du verarbeiten und du kannst auch mit Erwartungen umgehen. Ich bin eines Morgens aufgewacht und ich wusste, dass Gott bei mir ist und dass Gott diese Situation in der Hand hat und dass er es tun kann. Und das hat was zu tun, die Gegenwart Gottes zu suchen, damit wir unsere Ängste und unsere Sorgen überwinden. Und diese Wolkensäule ist immer ein Bild für die Gegenwart Gottes. Es sind nicht unsere Gefühle, sondern es ist die Frucht des Heiligen Geistes, die in unserem Leben sichtbar wird. Freude, Friede, Liebe, Geduld und so weiter. Diese Dinge werden auf einmal da bei dir sichtbar. Und du kannst auf einmal über dich hinaus und aus dem Gefängnis deines Zorns raus, aus dem Gefängnis deiner Angst raus. Die Liebe, sagt die Bibel, treibt die Furcht immer aus. Und das Worship-Team kann gerne schon mal kommen. Gott hat Zeit. Das ist der erste Teil der Gebrauchsanleitung, den wir lesen. Gott hat Zeit. Weißt du, du denkst, ich habe schon alles verplempert. Mein Leben ist schon hinter mir. Aber Gott hat dich bis dahin geführt und er hat noch Zeit mit dir. Warte auf seine Zeit. Nimm das an, dass Gott manchmal Zeit braucht oder wir Zeit brauchen, um in unsere Beziehung mit ihm zu wachsen, um in unsere Berufung ja wirklich diese auch anzunehmen, auszupacken, ja unsere Gaben einzusetzen, treu zu sein in gewissen Dingen, die erstmal naheliegend sind, um dann den nächsten Schritt zu machen. Das braucht Zeit. Manches dauert einfach. Gott hat in unsere Kirche hineingesprochen und manches hat gedauert, bis Leverkusen wirklich da war. Bis wir diesen Standort in Leverkusen gründen konnten, hat es gedauert. Aber Gott war da. Gott hat Zeit, Gott ist mit uns. Seine Wolkensäule ist mit uns. Und es bedeutet auch, ja zum Stress zu sagen. Zu dem Stress, den du durch Erwartungen bekommst. Und das ist eines der größten Dinge, die du als Leiter erlebst oder wenn du anfängst, Dinge nach vorne zu bringen, die andere Leute nicht verstehen, dass du mit Erwartungen konfrontiert wirst, die dem entgegenlaufen. Und das generiert Stress. Das generiert Stress in deinem Leben. Das kannst du nicht auf der Couch austragen. Das musst du austragen, indem du dich dem stellst. Dass wir Ja sagen zum Stress. Ängste zu überwinden bedeutet Stress. Das ist nicht immer so leicht. Die Bequemlichkeit aufzugeben, kann Stress bedeuten. Und manchmal sagst du, da habe ich ein bisschen mehr gemacht, als ich eigentlich wollte. Aber am Ende merkst du, wie sich das auszahlt und wie es einen Payback gibt, den Gott uns gibt. Und dann darf ich dir eins sagen, es kommt meistens anders. Es kommt anders, als du es denkst, als wir das geplant haben. Ich habe dann auch geplant, als Gott so mich gerufen hat und ich in einer neuen Situation bin und alles ist anders gekommen. Also ist das Wenigste von dem, was ich so gedacht habe, ist passiert. Das meiste hat Gott sich ausgedacht und er hat das gemacht und ich muss sagen, Gott ist cooler als das, was ich gedacht habe. Ich finde es besser. Es ist besser. Gott führt uns in ein besseres Land, das über unseren Verstand, über unsere Grenzen hinausgeht. Es geht darum, unsere Grenzen zu sprengen. Und die grenzenlose Kraft Gottes, die grenzenlose Liebe, die grenzenlose Berufung und seine Begabung, die er uns gegeben hat, anzunehmen, auszupacken, Ja zu sagen dazu. Und dazu möchte ich dich aufrufen. Willst du diese linke Seite aufgeben? Du entscheidest, auf welcher Seite du leben wirst. Christine und ich, wir haben uns entschieden, auf die rechte Seite zu gehen. Und das bedeutet für uns viel Stress. Wir haben kein smoothes Leben. Aber wir haben ein Leben, das wir nicht eintauschen wollen, um kein Geld der Welt, mit irgendeinem langweiligen, bequemen Leben. Auf gar keinen Fall will ich das. Niemals. Und wir haben uns schon Pläne gemacht, auch für unser Alter. Und das sieht nicht so aus, dass wir da sagen, ach, dann liegen wir da oder sitzen auf der Hollywood-Schaukel und die Enkel schaukeln uns dann oder so oder ich schaukel die Enkel. Das gehört auch dazu. Das darf man auch. Sondern da ist noch eine Aufgabe für uns. Gott ist noch nicht fertig. Auch wenn ich mal die Gemeindeleitung abgeben werde, ja, weil ich im Rentenalter bin, dann hat Gott noch eine weitere Aufgabe für mich und für dich genauso. Wir sind nicht fertig, wenn wir in Rente sind. Was willst du tun oder was soll Gott tun? Was willst du, was wollen wir gemeinsam tun mit Gott, um aus diesem Gefängnis rauszukommen? Welcher der vier Punkte ist gerade wichtig für dich? Das ist dein Götze. Der Punkt, der dich unentwegt beschäftigt, ist dein Götze. Und lass diesen Götzen los und lass an diese Stelle Gott kommen. Und dann lösen sich diese Dinge auf. Ich kann dir nicht sagen, wie. Ich kann dir auch nicht versprechen, dass alles gut und einfach wird. Auf gar keinen Fall. Aber ich kann dir eins sagen, es ist lohnend. Es ist gut, mit Gott durch die Wüste zu gehen und dann das verheißene Land zu sehen. Und wenn du sagst, ich fühle mich angesprochen, ich möchte heute einen Schritt gehen, dann lass uns doch noch gemeinsam beten. Dann darfst du gerne aufstehen und ich möchte für dich persönlich beten. Und wenn du zu Hause sagst, ich bin auch dabei, steh einfach auf. Das ist ein cooles Zeichen. Ich sehe dich nicht, aber Gott sieht dich. Herr, du siehst uns. Du siehst uns, wie wir hier stehen und uns hilflos fühlen und in diesem Gefängnis sind, Herr. Und ich rufe das aus über unsere Kirche und über alle, die noch nicht zu unserer Kirche gehören und die auch diese Predigt irgendwann mal sehen werden, Herr, dass du durchkommst. Dass du mit deiner Wolkensäule, mit deiner Gegenwart über uns kommst und dass wir dir folgen. Auch wenn es mal einen Monat und ein Jahr nicht weitergeht oder länger nicht weitergeht. Aber dann sind wir ready, Herr. Dann sind wir bereit, dass es weitergeht. Und du nimmst uns mit, Herr. Und wir wollen unsere Gaben nicht verschimmeln lassen, sie nicht vergraben, sie nicht weggeben, sie nicht entsorgen, Herr, sondern einsetzen für dich. Und ich bete für jeden Einzelnen hier. Herr, und ich danke dir für die größte Gabe, die du uns gegeben hast, das ewige Leben. In Jesus Christus, unserem Herrn. Danke, dass dein Blut uns reingemacht hat. Danke, dass wir Vergebung haben in dir, Jesus. Dass der Heilige Geist mit uns ist und dass wir nicht alleine über diese Welt stiefeln müssen, sondern mit dir unterwegs sind. Herr, und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen begegnest, der heute sagt, ich bin dabei. Amen.